Wir kommen zur Predigt, wir blicken zurück auf 10 Tage mit viel Gebet hier in den Räumen. Die ganze Zeit haben nur 10 Stunden gefehlt. Zwischendurch mal, sonst ist die Kette immer weitergelaufen. Und wir haben vorhin schon einige Zeugnisse gehört. Man kann ja trotzdem fragen, wofür ist das Ganze gut? Um Gott zu beeindrucken? Um ihm so einen Zusatzsegen aus den Rippen rauszuleiern? Völliger Humbug. Das Hauptziel bei der ganzen Sache, sowohl vom Fasten als auch zum Beten, ist es, näher zu Gott zu kommen. Erfüllt zu werden vom Heiligen Geist, ganz nahe bei Jesus zu stehen. Amen? Ganz nahe bei Jesus zu stehen. Ich möchte euch das gerne heute Morgen hier vorne demonstrieren. Felix, ich brauche dich mal dazu. Entschuldige, dass ich dich nicht vorher gefragt habe. Ich brauche einen, der ganz nah bei mir hier vorne steht. Ganz nah, ganz eng. Da passt kein Blatt Papier zwischen uns zwei. Und das ist das, was passiert beim Fasten und Beten. Wir rücken ganz nah ran an Jesus. Und was passiert, wenn man ganz nah bei jemandem steht? Man sieht fast die Welt fast aus genau der gleichen Perspektive. Da gibt es nur eine ganz gleiche Abweichung. Man sieht die gleichen Dinge, man nimmt das Gleiche wahr. Und so ist es auch, wenn du ganz nah an Jesus ranrückst. Du fängst Dinge an wahrzunehmen, wie er sie wahrnimmt. Und man macht dann alles nach, wenn man ganz nah bei Jesus ist. Felix wird das jetzt auch hier vorne machen. Man nennt das Imitatio, Nachahmung. Und ihr wisst bekanntlich, Nachahmung ist die schönste Form der Verehrung. Wenn du Jesus nachahmst, ist das Teil deiner Verehrung und Anbetung. Man versteht nicht immer alles direkt. Man macht es einfach nach. Man weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Man macht es eben nach. Und manche Dinge macht man nach, weil man es sieht, weil man lang beieinander steht und voneinander hört, fängt man an, Dinge nachzumachen intuitiv. Wenn ich lange genug in der Schweiz war auf einer Konferenz, und die immer auf Schweizerdeutsch sprechen, dann schleicht sich da so ein gewisser Slang bei mir ein, auch wenn ich bete. Wir machen es automatisch nach. Man kann das ganz wunderbar sehen. Vor ein paar Jahren im Zeltlager hatte die Kirche Leberwurst eingekauft. Das war ein Fehler. Wir kaufen nie im Zeltlager Leberwurst ein. Nicht alle Kinder mögen Leberwurst. Wir hatten also eine Riesenmenge Leberwurst. Was haben wir gemacht? Wir haben den Mitarbeitern gesagt, ihr müsst alle Leberwurst essen. Alle Mitarbeiter sind sofort vorgestimmt, wenn es Leberwurstbrote gab. Die Leberwurst ging weg. Weil alle haben es nachgemacht. Wenn die alle Leberwurst toll finden, das muss der Renner sein. Leberwurst. So war die Leberwurst weg. Also es gibt diese Abgucken und auch diese intuitive Nachahmung. So, danke, du kannst ein klein bisschen, du musst hier bleiben noch, musst einen kleinen Moment Abstand nehmen. Jetzt hat der Felix euch das wunderbar vorgemacht. Jetzt seid ihr dran. Im Zeltlager machen wir mit den Kindern immer ein Spiel. Beim Lagerfeuer abends. Das heißt, komm, wir gehen auf Löwenjagd. Der Mitarbeiter sagt etwas vor, alle anderen sagen es nach. In diesem Fall seid ihr das. Habt ihr es schon verstanden? Ich werde es etwas abwandeln. Kommt. Kommt, wir folgen Jesus nach. Okay. Da. Menschen. Dort wollt ihr hin? Okay. Halt! Da. Menschen, die Jesus nicht kennen. Denen wollt ihr was sagen? Okay. Da. Ein Kranker. Für den wollt ihr beten? Okay. Halt. Da. Jesus. Bei dem wollt ihr sein? Ganz nah? Okay. Gut, ich hoffe, ihr habt verstanden, wie es geht. Danke. Wir können das jetzt weitertreiben. Ich gehe in die Gemeinde, ich gehe in meinen Job, ich treffe auf dem Flur meinen Nachbarn, meine Kommilitonen, meine Mitschüler und ich kann immer mit Jesus dorthin gehen. Ganz nah mit ihm. Ihr habt das Konzept von Nachahmung eben verstanden. Und es geht ganz leicht, Jesus nachzuahmen, wenn ich nah an ihm dran bin, wenn ich eine intensive Zeit mit ihm verbringe, wie es zum Beispiel einige erlebt haben und mir erzählt haben, wie sie es hier im Gebetsraum in den letzten Wochen hatten, wo sie ganz nah gerückt sind. Holger kann heute nicht da sein, hat mir gestern auf die Mailbox gesprochen und gesagt, hey, ich habe gefastet, ich habe nichts gespürt. Und am letzten Abend, ich hätte es anders machen sollen, habe ich mich im Gebetsraum eingetragen. Und es war schon, ich habe schon so lange nicht mehr so intensiv Gottes Nähe und Gegenwart gespürt. Und seitdem fällt es mir wieder so leicht zu beten. Ich fühle mich so, wie seit vielen Jahren nicht, ganz nah dran. Nähe und Imitation bewirken, dass wir Christus immer besser kennenlernen. Wie es der Apostel Paulus im Philipperbrief im 3. Kapitel Vers 10 schreibt. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich auch. Du auch? Immer besser ihn kennenlernen. Und der Apostel Paulus geht aber weiter. Er sagt nicht nur, ich möchte ihn kennenlernen, das reicht ihm nicht. Ich will ihn nicht nur kennenlernen, sondern ich will das erleben, wie Jesus ist. Ich will Dinge mit ihm erleben. So schreibt er weiter, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Wer will das nicht? Die Imitation, die Nachahmung ist immer nur ein erster Schritt. Oft auch einer, der gar nicht intellektuell ist. Und ich stelle mich einfach dazu, mache mit, schaue aus seiner Perspektive, handle so und dann kann etwas passieren. Deswegen sind auch oft Kinder ganz gut darin. Weil die sowieso noch ganz stark so ausgerichtet sind, ich gucke, was andere machen, schaue es mir ab, mache es dann auch. Erwachsene müssen oft immer alles erstmal denken, denken, denken. Das blockiert uns oft, steht uns oft im Weg. Und es ist der erste Schritt auf dem Weg zur Ähnlichkeit mit Jesus. Das lateinische Fachwort ist similitudo. Christus ähnlich zu werden, liegt außerhalb deiner Möglichkeiten. Muss ich klar sagen, du bist kein Pastor. Nein, es ist schade, es liegt auch außerhalb meiner Möglichkeiten. Es liegt außerhalb der Möglichkeiten von jedem Menschen. Wir können Christus nicht ähnlich werden von uns aus. Und doch ist es Gottes Plan für jeden Gläubigen, ihm ähnlich, ihm gleichgestaltet zu werden. Aber dieser Veränderungsprozess passiert nur durch die Kraft Gottes, durch seine Dynamik, durch seine Dynamis. Es ist die gleiche Kraft, die wirkt, als Jesus aus dem Toten herausgerufen wird, die uns auch verändert. Und wenn sie Jesus aus dem Tod rausrufen kann, dann wird es vermutlich selbst für dich reichen. Dich und mich, uns zu verwandeln. Das sollte reichen, um Christus ähnlich zu werden. Wir sind ihm noch nicht gleich. Das werden wir auch nicht werden in dieser Welt. Das wird erst im Himmel passieren. Das ist ja ein voll krasses, charismatisches Thema heute, oder? Gottes Kraft und sie wirkt an mir und sie macht mich Jesus ähnlich. Und sofort gehen unsere Gedanken auf die Reise, wie wir nun mal so sind. Oh, was mag diese Ähnlichkeit alles beinhalten für schöne Dinge? Vermutlich die Früchte des Geistes. ach, bisschen Liebe und Frieden und Freude und Freundlichkeit und Geduld und Erbarmen und Treue, oh, mehr davon. Und wir haben auf einmal so ein ganz romantisch verklärtes Bild, wie schön und gut ist das, fast wie im Märchen. Und wir denken, da kommen wir hin mit so ein bisschen Fasten und Beten. Noch eine gute Dose Lobpreis und Anbetung reingeschmissen, garniert mit etwas Gehorsam, kräftigen Spenden an Zeit und Geld und schon ist alles in Butter. Sorry, die Bibel ist da deutlich realistischer. Sie malt uns nicht so ein Bild. Und ich muss leider auch euer Trugbild heute etwas erden. Der Vers geht nämlich noch weiter in Philipper 3, Vers 10. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und jetzt wird es anstrengend. Und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Hätte das der Apostel nicht anders sagen können. Ich möchte über seine Leiden nachdenken. Ich gucke mir 2-3 Mal die Passion Christi an. Martin Luther hat übersetzt, die Gemeinschaft seiner Leiden. Es ist ja gerade Passionszeit. Es steht hier das gleiche Wort im Text, von dem unser Wort Passion kommt. Pascho, Leiden. Jesus geht den Weg ins Leiden. Er macht das nicht zufällig, er geht das bewusst und absichtlich. Dafür ist er überhaupt gekommen auf die Welt. Diesen Weg zu gehen für uns. Herrlichkeit, dass alles glatt ist, dass alles einfach ist, dass immer Frieden ist, das ist uns erst in Gottes neuer Welt versprochen. Noch leben wir hier. Zum Christsein gehört die Gemeinschaft seiner Leiden dazu. Wollen wir auch da mal Amen sagen? Es gibt keine Herrlichkeit, die nicht auch immer mit Leiden geerdet ist. Es gehört dazu zum Glauben. Jesus bewegt und lebt selbst in einer gefallenen, bösen, von Gott losgelösten Welt. Und die Welt ist nach 2000 Jahren nicht besser. Auch wir leben in einer gefallenen Welt. Mit jeder Menge Schwierigkeiten, Problemen und jede Menge Bösen auch. Um uns und leider auch in uns. Und das ist nicht immer schön. Es ist aber auch nicht schlimm, das ist unser Weg zum Himmel. Mitten in dieser Welt und durch diese Welt. Ich möchte heute über 3 Aspekte des Mitleidens mit Christus sprechen. Der erste Punkt ist, sein Leiden an der Welt zu teilen. Gott ist nicht glücklich über den Zustand dieser Welt. Er ist nicht glücklich damit. Das hat er so nicht gewollt, geplant. Er hat was anderes für uns im Sinn. Und darum kommt er ja in der Person von Jesus auf die Erde. Aber noch immer liegen viele Dinge im Argen. Und der Vater leidet darunter. Jesus weint. Er sagt, wie lange muss ich euch ertragen? Dem Vater bricht es das Herz, wie kalt und lieblos Menschen miteinander umgehen. Jona, der sauer ist auf Ninive, der darauf wartet, dass Gott endlich die Stadt zerstört. Und Gott sagt, Jona, verstehst du es nicht? Es sind 120 Menschen, die ich liebe. Die Jünger, als sie mit Jesus unterwegs sind in Samarien und dieser eine Ort, den sie nicht aufnehmen will, wo sie Jesus fragen, Jesus, sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel fällt? Und Jesus sagt, habt ihr nichts verstanden? Nein. Ich bin gekommen, um Frieden und Erlösung zu bringen, nicht Gericht und Zerstörung. Gott leidet daran, wie die Welt ist. Und er leidet daran, dass Menschen an allen möglichen Stellen suchen, aber nicht bei ihm. In Esoterik, Spiritismus, Gesetzlichkeit, anderen dunklen Quellen, aber nicht bei ihm. Er leidet daran, wie Menschen einander Gewalt antun, wie der Mammon alles regiert, wie Gottes gute Schöpfung ausgebeutet und zerstört wird, wie Neid, Hass, Gier und Betrug alles überschatten. All das verabscheut Gott. Und wenn wir uns auf den Weg machen, Jesus ähnlich zu werden, dann werden auch wir darunter leiden. Wir werden es viel intensiver merken als vorher und wir werden merken, dass es nicht gut ist. Und wenn wir Jesus ähnlich werden und diese Auferstehungskraft an uns wirkt, dann wird unser hartes, steinernes Herz weggenommen und verwandelt. Wir bekommen ein weiches Herz und deswegen macht uns das auch mehr aus. Wir spüren auf einmal Gottes Schmerz über all das Böse, das Zerstörerische und Negative in der Welt. Und sein Schmerz und seine Traurigkeit werden zu unserem Schmerz. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber manchmal, wenn man intensiv betet, spürt man etwas davon und muss anfangen zu weinen. Merkt, Mensch, wie Gottes Herz bricht. Was können wir tun? Was hilft dagegen? Außer erneut sein Herz abzuhärten und abzuschotten. Verwandle den Schmerz in Gebet. Lieg Gott mit deinem Schreien in den Ohren. Denn er wartet nur darauf, dass endlich Menschen kommen und bereit sind, mit ihm zusammenzuarbeiten. Dass wir auf das reagieren, was sein Herz bewegt. Dass das zusammenfließt und dass das die Kraft freigesetzt wird, dass Dinge sich verändern. Gebet, Klage, zu Gott schreien, macht einen Unterschied in dieser Welt. Es verändert die Dinge. Und es verändert auch dich. Indem du den Schmerz und den Kummer so adressierst, spürst du, wie sich ein Ventil öffnet und der Druck nachlässt. Kann sich das etwa vorstellen, ich wünsche nicht, dass ihr das habt, aber wenn man so einen richtig schmerzenden Zahn hat, die Wurzel eitert, tock, 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 jeden Herzschlag kannst du spüren, es klopft so ganz wunderbar mit. Und wenn dann der Zahn geöffnet wird und der Eiter abfließen kann und der Druck nachlässt, oh, was ist das gut. Druck nachlässt. Leite es ab an Gott. Erster Punkt, mitleiden, das Leiden Gottes an der Welt teilen. Zweiter Punkt, Heimweh nach Hause. Wer verwandelt wird von der Kraft Gottes hinein in diese Ähnlichkeit zu Jesus, der passt nicht mehr ganz in diese Welt. Das, was für deine Nachbarn, deine Kameraden, Kommilitonen, Kollegen, Verwandten, was für alle völlig normal ist, was für dich auch früher vielleicht völlig normal war, auf einmal merkst du, für mich, bei mir ist das anders. Ich bin verändert, ich bin erneuert vom Geist Gottes. Und das ist etwas ganz Wunderbares, verändert zu sein vom Geist Gottes. Amen? Aber es macht auch einsam. Hast du schon mal erlebt, dass es einen einsam macht? Vom Geist Gottes verändert ist und keiner drumherum sonst? Und du dich irgendwie fühlst wie deplatziert. Du passt da irgendwie nicht mehr rein. Fühlt sich unverstanden, nicht mehr dazugehörig. Und die Lücke klafft im Lauf der Zeit immer breiter auf. Zwischen dir und anderen. Und dazu muss noch kein einziges Wort der Abgrenzung und Ablehnung gefallen sein. Denn deine innere Welt, deine Wahrnehmung reicht völlig aus. Du nimmst das wahr. Du fühlst dich auf einmal wie ein Alien. Ich bin da nicht mehr zu Hause. Keiner versteht dich. Und wenn du anfängst, anders zu handeln, anders deine Entscheidungen zu treffen, anders zu reden, nicht mehr alles mitzumachen, damit macht man sich nicht nur Freunde. Wie schnell sehen andere das so und sagen, der hält sich jetzt für was Besseres. was Besseres geworden. Oder Leute werfen einem vor, das ist doch alles Heuchelei. Tust doch nur so, als ob. Bist doch gar nicht so. Das ist ein Schmerz. Und dann, es muss nicht so sein, aber manchmal geht es dann weiter. Dann kommen die Scherze auf deine Kosten. Wird gelacht, geschnitten, gemobbt. Vielleicht auf dir rumgehackt. Vielleicht versucht ein anderer einen zu provozieren. Na, mal gucken, wie lange er mitmacht. Aus der Reserve zu locken. All das gehört dazu, liebe Geschwister, es ist doch Jesus nicht anders ergangen. Warum soll es uns besser gehen als ihm? Jesus hat gesagt, sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Es kann ganz verschieden aussehen. All das weist darauf hin, dass du in dieser Welt nicht mehr ganz zu Hause bist. Und? Was kannst du dann machen, wenn du merkst, ich bin nur noch auf der Durchreise hier, nach der oberen Heimat bei Gott? Kannst völlig frustriert sein und sagen, oh, ich fühle mich so unangenehm. Oder du kannst sagen, Halleluja, ich spür's, ich gehöre nicht mehr ganz dazu. Herr, ich bin unterwegs zu dir, mach weiter, verwandle mich mit deiner Kraft. Und was hilft gegen dieses Gefühl der Fremde? Ein ganz gutes Mittel dagegen ist die Gemeinschaft mit anderen Christen. Ein ganz wichtiger Grund, warum wir überhaupt Gemeinde haben. Um das miteinander, den Ort zu haben, wo wir das teilen können. Wo wir uns gegenseitig bestärken und versichern können. Man kann das im Bild sagen, also Deutschland hat in vielen Ländern der Welt eine Botschaft. Wenn du irgendwo hinreist, sagen wir nach Saudi-Arabien, überall gelten die saudi-arabischen Gesetze, aber nicht in der deutschen Botschaft. Dort ist ein Stück Deutschland, mitten im Ausland. Und so ist auch die Gemeinde. So ein Botschaftsgebäude des Herrn, wo auch seine Gesetze gelten sollen. Wir wissen, wir kriegen das nicht immer so gut hin. Auch in der Gemeinde ist ganz vieles vermischt. Aber prinzipiell der Ort, wo die zusammenkommen, die unterwegs sind, zu Gott hin. Und es ist oft notwendig, ein gutes Gegengewicht zu haben. Nicht nur die große Gemeinde, sondern auch vertraute, enge Leute, die kleine Gruppe, wo man sich austauscht, wo man Leben teilt, wo man füreinander betet und einsteht, um da ausgerichtet zu sein. Erstens, Punkt war zu sagen, Gottes Leiden an der Welt teilen. Zweiter Punkt war gewesen, Heimweh nach Hause, nicht mehr ganz dazugehören. Dritter Punkt, gewürdigt für Christus zu leiden. Also für uns ist ja ganz normal zu glauben, erst recht so in einer charismatischen Gemeinde, Gott ist für mich, Gott meint's gut mit mir, das stimmt. Deswegen wird in meinem Leben alles einfach und sein und gelingend. Das stimmt nicht. Aber wir denken gerne so. Wir denken, indem ich mit Gott gehe, habe ich eine Lebensversicherung abgeschlossen für alle Lebenslagen. Du hast eine Lebensversicherung abgeschlossen für den Himmel. Aber es schützt nicht gegen alle Tiefen auf dieser Welt. Gott hat versprochen, gesagt, ich gehe mit dir. Aber er hat nicht gesagt, ich werde all das verhindern. Die Wahrheit ist, Gott liebt uns, er will uns Gutes geben und er begleitet uns und er lässt manches geschehen, auch wenn er es nicht geplant hat, weil er weiß, es wird doch zum Guten dienen. Und wir können es nicht immer sehen, verstehen. Ich auch nicht. Aber Friede, Freude und Eierkuchen ist nett, aber nicht biblisch. Matthäus 5, Vers 10 und 11. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt, euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Leiden um der Gerechtigkeit, um des Namens von Jesu willen, also nicht, weil du Mist gebaut hast. Das ist nicht gemeint. Sondern wegen Jesus. Das ist Christusähnlichkeit für Fortgeschrittene. Es ist Teil dieses Weges, Christusähnlich zu werden. Und es ist eine ganz große Herausforderung, solche Wege zu gehen, an unsere Demut, an unsere Liebe, an unsere Gewaltfreiheit, an unsere Bereitschaft zu vergeben. Das ist nicht leicht. Aber indem ich es tue und tun muss, wächst es in mir. Du weißt, wie das ist, wenn du sagst, Herr, ich brauche mehr Demut. Weißt du, wie du zu mehr Demut kommen wirst? Der Herr wird dir Gelegenheiten geben, Demut zu üben. Wie wirst du friedfertig? Er wird dir Gelegenheiten geben, das einzuüben, friedfertig zu werden. So ist Gottes Weg mit uns. Es gibt manchmal das tatsächlich, dass uns etwas gerade so in den Schoß fällt. Aber wir denken oft, die Ausnahme sei die Regel. Und es ist leider umgekehrt. Es gibt diese wunderbaren Momente, wo uns etwas völlig unvermittelt zufällt, ohne Mühe und Anstrengung. Aber ganz oft geht Gott mit uns einen Weg und das heißt üben, lernen, auf dem Weg sein. Es ist nicht gesagt hier, wir sollen Leiden von unserer Seite aus suchen. Sagt, oh, wo sind endlich Leute, die mich mal richtig fertig machen? Ha, ha, ha. Nee, nee, nicht diese kleinen Geißeln. Aber wenn es dir auf die Füße fällt, dann ist es bei dir. Du musst nichts dafür tun. Du musst nicht dem Leiden nachjagen. Das findet dich schon von selbst. Und wer Leiden erleidet, geht einen ganz wesentlichen Schritt der Similitudo, der Ähnlichkeit mit Christus. Denkt an Stephanos, den allerersten Märtyrer, einen der 7 Diakone, wie er da predigt den Juden und wie sie ihn dann steinigen. Und ganz am Ende, kurz bevor er stirbt, erfüllt vom Heiligen Geist, sieht er den Himmel offen. Und was macht er? Er sagt nicht, ich verfluche sie. Sie sollen alle in der Hölle schmoren. Sondern er sagt, Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Im Angesicht des Todes betet er für seine Mörder. Was für eine Christusähnlichkeit. Das Letzte, was er hat, auszugießen für die, die ihn gerade umbringen. Das ist der Sieg der Liebe. Und das ist nichts, was der Stephanus kann aus eigener Kraft. Das ist diese Kraft der Auferstehung, die an und in ihm am Wirken ist. Und dieselbe Kraft ist an dir und in dir am Wirken. Was kann man dagegen tun? Gewürdigt zu werden fürs Leiden, für Christus. Soll man voller Furcht darauf blicken, denken, irgendwann wird es mich auch erwischen. Hilfe. Nein. Blick fest auf Jesus. Und ihr habt das gesehen, wenn man ganz nahe steht. Daraus entwickelt sich, fließt diese Ähnlichkeit und daraus fließt auch die Auferstehungskraft. Und du brauchst sie dann und du wirst sie bekommen. Du wirst es nicht aus der eigenen Kraft tun müssen. Richte deinen Blick schon jetzt auf Jesus ganz feste, denn er ist größer als alles Leiden und aller Schmerz. Wenn ihr gut Acht gegeben habt, habt ihr gemerkt, dass wir es eben schon ein paar Mal gesungen haben. Größer als alles Leiden, dort an dem Kreuz von Golgatha. Alles schon getan. Größer als alles Leiden. Dietrich Bonhoeffer, verhaftet im Gefängnis, sehenden Auges, wissen, was kommt. Hat ein Gedicht geschrieben, wo er schreibt, ich fühle mich arm und klein und ganz zerschlagen, aber die anderen, die Rückmeldung der anderen ist, sagt, selbst in der in der Zelle steht das sicher da wie ein Gutsherr auf seinem Besitz. Die Kraft der Auferstehung. Und mitten im Gefängnis. Er weiß, dass er es vermutlich nicht lebend verlassen wird. Schreibt er dieses Gedicht von guten Mächten, wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott war da als er es geschrieben hat. Und er war auch dort, als nur wenige Wochen vor der Kapitulation Deutschlands auf persönlichen Befehl von Adolf Hitler er umgebracht worden ist. Jesus hat ihn da nicht rausgenommen. Aber er war dabei und hat ihn getragen. Am Abend und am Morgen. Und auch an dem Tag, als sie ihn umgebracht haben. Nichts und niemand konnte ihn reißen aus der Hand Gottes und von seiner Liebe trennen. Und nichts und niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes und dich aus seiner Hand reißen. Der Herr ist treu. Amen. Amen.